Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Kemal Çelik
und ich Ufuk Geçim. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien Palästinas, Novum und Mysterium und kulinarische Reise. Anschließend bringen wir türkische Musik. Nachrichten.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat eine schriftliche Botschaft anlässlich des Besuchs von König Charles III. Des Vereinigten Königreichs in der Cambridge Central Moschee und ihrem islamischen Kulturzentrum veröffentlicht, das als erste umweltfreundliche Moschee Europas bezeichnet wird. Erdogan erinnerte daran, dass die Cambridge Central Moschee vor rund 7 Jahren für den Gottesdienst eröffnet wurde. Er erklärte, er freue sich sehr darüber, dass die Moschee durch den Besuch von König Charles einen außerordentlich bedeutungsvollen Empfang ausrichten durfte. Weiter sagte Erdogan, seit der Grundsteinlegung ist unsere Moschee ein Symbol der Solidarität gegen Diskriminierung und des Respekts gegenüber Hass. Wir sehen, dass sie diese Mission erfolgreich erfüllt. Erdogan hob hervor, dass König Charles III. Der Bedeutung eines friedlichen Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher Kulturen, Herkunft und Glaubensrichtungen große Aufmerksamkeit schenke und betonte, dass dessen Engagement in diesem Bereich allgemein bekannt sei. Erdogan erklärte weiter, dass er den Besuch König Charles III. In einer Zeit, in der Islamfeindlichkeit und kultureller Rassismus weltweit zunehmen, für außerordentlich wertvoll halte. Erdogan übermittelte den befreundeten britischen Volk über König Charles III. Seine Grüße und erklärte, dass er sich freuen würde, den König in Türkei begrüßen zu dürfen. Zudem richtete Präsident Erdogan respektvolle Grüße an die muslimische Gemeinschaft im Vereinigten Königreich, insbesondere an die dort lebenden türkischen Staatsbürger. Die Cambridge Central Moschee, die in der englischen Stadt Cambridge gebaut und 2019 im Beisein von Präsident Erdogan eröffnet wurde, gilt als die erste umweltfreundlichste Moschee Europas.
US-Präsident Donald Trump erklärte, der Iran werde für den Tod US-amerikanischer Soldaten bezahlen, nachdem am Wochenende mehrere US-Soldaten im Krieg gegen den Iran getötet wurden. Die Zahl der im Krieg gegen den Iran getöteten US-Soldaten stieg am Wochenende auf 17, während die sterblichen Überreste eines weiteren Soldaten untersucht wurden. 2 der Gefallenen starben nachweislich bei einem iranischen Angriff auf US-Personal in Jordanien. Trump schrieb am Montag auf Truth Social, dass der Iran jedes Mal, wenn er einen amerikanischen Soldaten töte, dies vielfach vergelten werde.
Israel hat bei einer Reihe von Angriffen im Gazastreifen 5 Palästinenser getötet und mehrere weitere verletzt. Beim jüngsten Angriff traf eine israelische Drohne die Unterkunft Al-Yaman al-Said für Vertriebene im Flüchtlingslager Jabalia im Norden des Gazastreifens. Dabei kamen nach Angaben medizinischer Quellen und von Augenzeugen gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu ein palästinensischer Mann und seine Tochter ums Leben. Mehrere weitere Menschen, darunter auch Kinder, wurden verletzt. Nach Angaben israelischer Behörden kontrolliert das Militär inzwischen mehr als 70% des Gazastreifens. Im Vergleich dazu waren es im Rahmen des Waffenstillstandsabkommens von Oktober 2025 noch 53%. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen wurden bei Verstößen gegen den Waffenstillstand mindestens 1.158 Palästinenser getötet und 3.756 weitere verletzt. Seit Beginn dessen, was das Ministerium als israelischen Völkermord bezeichnet, am 8. Oktober 2023 wurden demnach mindestens 73.250 Palästinenser getötet und 173.751 verletzt.
US-Präsident Donald Trump erklärte, die jüngsten Militärschläge gegen den Iran würden zu Ehren der in den vergangenen Tagen gefallenen US-Soldaten durchgeführt. Nach seiner Rückkehr nach Washington im Anschluss an das WM-Finale sagte Trump Reportern, Die USA hätten den Iran heute Abend erneut zu Ehren der amerikanischen Soldaten angegriffen. Er betonte, die US-Streitkräfte hätten dem Iran heute Abend einen sehr schweren Schlag versetzt. Das US-Zentralkommando gab am Sonntag bekannt, dass es um 19 Uhr Ortszeit eine neue Angriffswelle gegen den Iran gestartet habe. Dies sei die 9. Nacht in Folge mit Militäroffensiven. Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
Das US-Außenministerium hat eine weltweite Reisewarnung für US-Bürger herausgegeben. Darin wird vor erhöhten Spannungen im Nahen Osten gewarnt, die zu unerwarteten Sicherheitsentwicklungen, Reisebehinderungen und möglichen Bedrohungen US-amerikanischer Interessen im Ausland führen könnten. Amerikaner, die sich derzeit im Nahen Osten aufhalten, werden dringend gebeten, wachsam zu bleiben und sich auf mögliche Flugausfälle, vorübergehende Luftraumsperrungen und andere Reisebehinderungen vorzubereiten. In der Reisewarnung rät das Außenministerium US-Bürgern, die Sicherheitswarnungen der US-Botschaften und Konsulate zu verfolgen, den Anweisungen der lokalen Behörden Folge zu leisten und sich über Nachrichten auf dem Laufenden zu halten.
Das US-Zentralkommando hat über seinen offiziellen Account auf der Social-Media-Plattform X mitgeteilt, dass eine neue Angriffswelle gegen den Iran eingeleitet worden sei. In der Erklärung hieß es, dass die US-Streitkräfte heute um 16 Uhr eine neue Welle von Angriffen gegen den Iran gestartet hätten. Weiter wurde mitgeteilt, dass diese Angriffswelle auf Anweisung von US-Präsident Donald Trump eingeleitet worden sei. Laut der Erklärung zielen die neuen Angriffe darauf ab, die militärischen Fähigkeiten des Iran, die bei Angriffen auf Handelsschiffe in der Straße von Hormuz eingesetzt werden, weiter zu schwächen.
In den iranischen Medien wurde behauptet, dass es auf zwei Öltankern, die versuchten, die unsichere Route in der Straße von Hormuz zu passieren, zu Explosionen gekommen sei. Die Erklärung der iranischen Revolutionsgarden zu diesem Thema wurde von der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim veröffentlicht. Demnach brach nach einer Explosion auf zwei Öltankern ein Feuer aus, nachdem diese auf Druck der USA versucht hatten, die gefährliche und unsichere Route südlich der Straße von Hormuz zu passieren. In der Erklärung hieß es außerdem, dass die Straße von Hormuz so lange geschlossen bleiben werde, wie die Angriffe der USA in der Region andauerten. Zudem werde nicht einmal ein einziger Tropfen Öl oder Gas diese Meerenge sicher passieren können. Der Sprecher der iranischen Armee, Mohammed Ekremini, hatte bereits gestern erklärt, dass Schiffe von Staaten, die bei den Angriffen auf den Iran mit den USA zusammenarbeiten, bei der Durchfahrt durch die Straße von Hormuz mit Problemen rechnen müssen.
Der ungarische Premier Peter Mogia hatte europaweit für Schlagzeilen gesorgt. Er wolle die ehemalige Schachgroßmeisterin Judith Polgar als Präsidentin. Die 49-Jährige gilt als die beste Schachspielerin aller Zeiten. Sie hat 25 Jahre lang die Frauenweltrangliste angeführt. Mogia sprach auf seiner Facebook-Seite von einer überparteilichen Kandidatin, die vor allem durch Fleiß, Ausdauer und Persönlichkeit überzeuge. An diesem Montag hatte Mogia geplant, sie offiziell darum zu bitten, die Nominierung als Präsidentschaftskandidatin anzunehmen, doch dann kam am frühen Montagabend die Absage. Judith Polgar schreibt auf ihrer Facebook-Seite: »Ich bin extrem dankbar für die Nominierung für die Präsidentschaft und schätze die Geste des Premierministers, eine unabhängige Kandidatin zu nominieren. Trotzdem fühle ich mich nicht stark genug, um diese historische Verantwortung zu übernehmen. Ich kann die Aufgabe, eine gespaltene Nation wieder zu vereinen, nicht erfüllen.«
Khalil al-Haya ist zum Vorsitzenden des Politbüros der Hamas gewählt worden. Die Hamas hat bekannt gegeben, dass Khalil al-Haya zum Vorsitzenden ihres Politbüros gewählt wurde. In einer schriftlichen Erklärung der Organisation hieß es, al-Haya sei als Nachfolger von Sinwar zum Politbürochef bestimmt worden. Sinwar war während der israelischen Militäroperation im Gazastreifen bei einem Gefecht ums Leben gekommen. Sinwar war am 6. August 2024 zum Vorsitzenden des Politbüros der Hamas gewählt worden, nachdem Ismail Haniyeh, der damalige Politbürochef der Hamas, in der iranischen Hauptstadt Teheran bei einem Attentat getötet worden war. Die israelische Armee gab am 17. Oktober 2024 bekannt, Sinwar während ihrer Militäroperation im Gazastreifen getötet zu haben. Khalil al-Khaya, der zum Vorsitzenden des Politbüros der Hamas gewählt wurde, wurde 1960 im Gazastreifen geboren. Er absolvierte sein Bachelorstudium in Gaza und promovierte 1997 im Fachgebiet prophetische Sunna und Hadith-Wissenschaften.
Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkis hörten Sie Nachrichten.
Weiter geht's mit Musik. Sie hören von Sezen Aksu Üşüdüm.
Gel, yaralarımı sar. Yetiş, çok sancım var. Tut elimi, şifa ver. Bu gece bende kal. Tut bir ucunda kederimin telaşsız. Sus, her söz anlamsız. Bir şefkatli dokunuş yeter. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm. Gel, havalar çok sert buralarda. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm. Gel, azıcık ısınayım aralarda. Baharıma kış geldi aniden, yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan, beceremedim desene. Baharıma kış geldi aniden, yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan, beceremedim desene. Tutundum sandal. Bir nefesin kâfi. Budur hepsi, bu kadar. Tut bir ucundan kederi. Sus, her söz anlamsız. Bir şefkatli dokunuş yeter. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm. Gel, havalar çok sert buralarda. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm. Gel, azıcık ısınayım aralarda. Baharıma kış geldi aniden, yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan, beceremedim desene. Baharıma kış geldi aniden, yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan, beceremedim desene. Baharıma kış geldi aniden, yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan, beceremedim desene.
Palästinas Novum und Mysterium.
der vorherigen Folge begaben wir uns auf die Spuren verlorener Sprachen und lauschten jahrtausendalten Klängen inmitten von Steinen und Alphabeten. Heute führt uns unsere Reise noch viel weiter zurück, zu einem der frühesten Kapitel der Menschheitsgeschichte. Wir machen uns auf dem Weg zu einem Ort, einer Stadt, die unweigerlich die Frage aufwirft, wie alt kann eine Stadt wirklich sein? Würde ich Sie nach den ältesten Städten der Welt fragen, kämen Ihnen wahrscheinlich zuerst Rom, Athen oder Kairo mit ihren prächtigen Palästen in den Sinn. Doch heute richten wir unseren Blick viel weiter zurück als auf diese großen Kaiserstädte zu den ersten Zentren des menschlichen Erwachens. Wie Çatalhöyük in Anatolien begaben wir uns zu einem jener Nullpunkte, an denen organisiertes Leben und das erste Gemeinschaftsgefühl auf der Erde entstanden. Chronologisch gesehen ist Çatalhöyük mit seinem einzigartigen, straßenlosen und unvergleichlichen sozialen Leben in der Ebene von Konya ein beeindruckender Ort, der die Welt noch immer fasziniert. Doch die Stadt, die wir heute erkunden werden, hat einen Kalender, der etwa 1500 bis 2000 Jahre älter ist als Çatalhöyük. Sie ist die älteste bekannte städtische Erinnerung der Menschheitsgeschichte. Es ist Jericho. Jericho im Jordantal gelegen, befindet sich hunderte von Metern unter dem Meeresspiegel in einem der tiefsten Brunnen der Welt. Obwohl die Stadt heute ruhig und abgeschieden wirkt, ist sie für Archäologen und Historiker ein äußerst spannender Ort. Ausgrabungen enthüllen eine bahnbrechende Erkenntnis. Die freigelegten Schichten belegen die Anwesenheit von Menschen seit etwa 11.000 Jahren. Das Leben in Jericho begann vor rund 11.000 Jahren, als sich Jäger und Sammler um eine ergiebige Wasserquelle Ain al-Sultan ansiedelten. Stellen Sie sich vor, die ägyptischen Pyramiden waren noch nicht erbaut, Rom lag noch Jahrhunderte von seiner Gründung entfernt und die antiken griechischen Städte waren unbekannt. Die Menschheit hatte noch nicht einmal die Schrift erfunden, doch in Jericho bauten sich die Menschen im kühlen Wasser von Ain al-Sultan ein neues Leben auf. Warum also wählte die Menschheit diesen Ort, das Herzstück dieser Wüstenlandschaft, für ihren ersten großen Schritt? Die Antwort liegt im ältesten Gesetz der Natur, dem Wasser. Diese natürlichen Wasserquellen, die mitten in der Wüste hervorsprudelten, machten Jericho über Jahrtausende zu einem Anziehungspunkt in der Oase. Wasser brachte Ackerbau, Ackerbau wiederum band die Menschen an das Land und brachte die erste sesshafte Gesellschaft hervor. Doch was Jericho von einem bloßen alten Dorf zu beinahe der ersten Stadt der Welt erhebt, sind die gewaltigen Mauern und Türme, die aus der Erde freigelegt wurden. Um 8000 vor Christus, vor genau 10.000 Jahren, errichteten die Bewohner von Jericho eine massive Steinmauer um ihre Siedlung und dahinter einen gigantischen, 8 Meter hohen Turm. In einer Zeit, in der selbst Metallwerkzeuge noch selten waren und Stein mit Stein bearbeitet wurde, ist die Tatsache, dass die Menschen solch ein Bauwerk schufen, indem sie tonnenweise schwere Blöcke übereinander stapelten, nicht nur eine ingenieurstechnische Meisterleistung. Dies ist zugleich der größte Beweis dafür, dass die Menschen in einer Zeit, bevor es Staaten, Könige oder Armeen auf der Welt gab, die Fähigkeit erlangt hatten, gemeinsam für ein gemeinsames Ziel zu handeln und eine institutionelle Gesellschaft zu bilden. Doch das wahre Wunder von Jericho liegt nicht nur darin, dass es die erste Stadt war, sondern in seinem unerschütterlichen Überlebenswillen. Die Stadt wurde nicht nur einmal gegründet, sie wurde unzählige Male belagert, zerstört und von Erdbeben erschüttert, doch jedes Mal erhob sie sich wieder aus der Asche. Anstatt die Stadt gänzlich aufzugeben, baute jede neue Generation ihr eigenes Leben auf den Ruinen und Erinnerungen der vorherigen auf. Wenn man heute die unteren Schichten von Jericho untersucht, begegnet man etwas, das sich wie ein vielschichtiges Geschichtsbuch anfühlt. Unter einem Haus aus einer Epoche liegt eine Mauer, aus einer anderen und darunter wiederum ganz andere Leben aus den Anfängen der Menschheit. Hier sind Geschichte nicht nur leblose Objekte in einer Museumsvitrine, sie lebt im Herzen der Erde weiter, Schicht für Schicht. Ein einziger Spatenstich kann einen hunderte Jahre zurückversetzen. Heute prahlen viele moderne Städte weltweit mit hoch aufragenden Gebäuden, hell erleuchtenden Straßen und pulsierenden Plätzen. Doch Jericho erinnert uns stillschweigend an die wahre Bedeutung einer Stadt. Stadtsein bedeutet nicht nur, große Gebäude aus Stein und Beton zu errichten. Es bedeutet, dass Menschen über Generationen hinweg Seite an Seite auf demselben Stück Land leben und ein gemeinsames Gedächtnis schaffen. Und Jerichos Erinnerung ist die älteste und tief verwurzelte Erinnerung der Menschheit. Meine Damen und Herren, in der nächsten Folge erzählen uns Steine eine weitere Geschichte. Die Geschichte davon, wie die Menschen die Welt sahen, wie Grenzen gezogen wurden. Wir werden die alten Karten nachzeichnen und erörtern, warum ein Mosaik auf einem Kirchenboden genauso wichtig sein kann wie Geschichtsbücher. Denn unser nächstes Ziel sind die ersten Karten und verborgene Mosaiken Palästinas. Auf Wiederhören!
Palästinas Novum und Mysterium.
ondan olduğum kadar yanıldım, kırıldım, dağıldım azar azar. Ne fallar doğru çıktı, ne de aşka değdi nazar. Kimi sevsen böyle büyük, gelir ayarını bozar, bozar. Kafasında kurar, kurup kurup yorar, bitene kadar, gidene kadar. Üzdü, beni çok üzdü, boşuna küstüm. Doymadı göz, yaşlarıma sustu. Acıma bastı, yarama kesmedi, yetmedim ona. Üzdü, beni hep üzdü, boşuna küstü. Doymadı göz, yaşlarıma sustu. Acıma bastı, yarama kesmedi, yetmedim ona.
Kulinarische Reise.
Willkommen zu unserer Sendereihe Kulinarische Reise. In der heutigen Sendung verfolgen wir die Spur eines bescheidenen, aber unerschütterlichen Nahrungsmittels, das die Menschheit sesshaft werden ließ und das Schicksal von Kriegen und Imperien bestimmte, den Weizen. Wie konnten die Samen des wilden Weizens, die vor tausenden von Jahren erstmals in den Ausläufern von Göbekli Tepe im Südosten Anatoliens in die Erde fielen, heute in den verschiedensten Teilen der Welt völlig unterschiedliche Identitäten annehmen? Auf der einen Seite ein frisch gebackenes warmes Brot, auf der anderen die elegante italienische Pasta und schließlich der traditionsreiche Bulgur Anatoliens. Weizen war im Laufe der Geschichte nicht nur ein Lebensmittel, sondern auch eine strategische Macht. Während des Ersten und Zweiten Weltkriegs war die Kontrolle über die Weizentransportrouten, insbesondere über die Dardanellen und den Bosporus, von entscheidender Bedeutung für den Ausgang der Kriege. Die größte Stärke des Römischen Reiches waren nicht seine Legionen, sondern die Weizenschiffe aus Ägypten, die täglich die Bevölkerung Roms versorgten. Die Politik von Panem et Circenses, Brot und Spiele, machte die Stabilität des Staates direkt vom Weizen abhängig. Der Funke der Französischen Revolution war der Mangel an Brot, die langen Schlangen vor den Bäckereien zeigten eindrucksvoll, wie lebenswichtig die Befriedigung eines der grundlegendsten Bedürfnisse der Menschen war. Auch im Osmanischen Reich gehörte die Versorgung großer Städte wie Istanbul mit Brot zu den wichtigsten Aufgaben des Staates. Wenn Sie bereit sind, begeben wir uns auf eine spannende Reise mit einem der ältesten Begleiter der Menschheitsgeschichte. Unsere Reise beginnt in den fruchtbaren Regionen, in denen sich Mesopotamien und Anatolien begegnen, der Heimat des Weizens. Das raue Klima Anatoliens, seine fruchtbaren Böden und tief verwurzelten Traditionen verliehen dem Weizen immer wieder neue Bedeutungen. Die Weizenkörner wurden zunächst von ihrer Schale getrennt, gemahlen und zu Mehl verarbeitet. Die Begegnung von Mehl und Wasser war eine der stillsten Revolutionen der Küchengeschichte. Durch menschliche Hände wurde daraus Teig, der dem Feuer begegnete und schließlich zu Brot wurde, dem unverzichtbaren Bestandteil jeder Tafel. In Anatolien besitzt nahezu jede Region ihre eigene Brotsorte. denn jede Landschaft spiegelt ihr Klima und ihre Lebensweise im Brot wider. Das Tandelbrot ist ein Geschenk der nomadischen Kultur an Anatolien. Der Teig wird an die heißen Wände eines in die Erde eingelassenen Lehmofens geklebt und innerhalb weniger Minuten gebacken. Lavash gehört zu den ältesten Reisenden der Seidenstraße. Es ist dünn, flexibel und lange haltbar. Auf heißen Eisenplatten gebacken, kann es tagelang aufbewahrt werden. Das Ramadan-Fladenbrot gehört zu den appetitlichsten Traditionen, die vom Osmanischen Reich bis in die Gegenwart reichen. Mit seiner knusprigen Kruste, der weichen Textur und den Sesam- und Schwarzkümmelsamen ist es der Star der Iftar-Tafel. Jufka wiederum wird hauchdünn ausgerollt, getrocknet und kann monatelang ohne Qualitätsverlust gelagert werden. Sie bildet die Grundlage sowohl für Börek als auch für Baklava. Doch in Anatolien war Brot nicht nur Nahrung, sondern auch ein Symbol der Gerechtigkeit. In den osmanischen Städten wurden die Bäcker streng kontrolliert. Brot mit zu geringem Gewicht galt als Vergehen gegenüber der Bevölkerung. Die wohl einzigartigsten Stationen auf der Reise des Weizens in Anatolien sind Bulgur und Tarhana. Während in vielen Teilen der Welt der Weizen zunehmend zu weißem Mehl verarbeitet wurde, bewahrten die Menschen Anatoliens sein ursprüngliches Wesen. Sie kochten den Weizen, trockneten ihn, zerkleinerten ihn und nannten ihn Bulgur. Tarhana wiederum ist ein einzigartiges Beispiel dafür, wie Weizen nicht nur sättigt, sondern auch zu einer Quelle der Gesundheit wird. Weizen wird mit Joghurt und Gemüse vermischt, fermentiert und anschließend in der Sonne getrocknet. Europäische Reisende berichteten voller Bewunderung, wie sich dieses trockene Pulver mit heißem Wasser in eine nahrhafte Suppe verwandelte. Tarhana ist die widerstandsfähigste und zugleich heilsamste Form des Weizens. Doch wie wurde aus Weizen in Italien Pasta? Viele Menschen glauben, die Pasta sei vom italienischen Kaufmann und Entdecker Marco Polo aus China mitgebracht worden. Die tatsächliche Geschichte reicht jedoch viel weiter zurück. Pasta entwickelte sich aus getrockneten Teigwaren, die erstmals von arabischen Händlern im Mittelmeerraum verbreitet wurden. Der arabische Geograf und Reisende Al-Idrisi schrieb im 12. Jahrhundert, dass in einer Stadt nahe Palermo fadenförmiger getrockneter Teig namens Itria in großer Menge hergestellt und per Schiff im gesamten Mittelmeerraum gehandelt wurde. Dies galt als Vorläufer der heutigen Pasta. Heute gibt es in Italien etwa 300 verschiedene Pastasorten. Spaghetti, die wohl bekannteste und meistverzehrte Variante, verdanken ihren Namen dem italienischen Wort Spago, das Schnur bedeutet. Linguine mit ihrer flachen Form harmonisiert besonders gut mit Meeresfrüchten. Ihr Name bedeutet kleine Zungen. Wird der Teig etwas breiter, entsteht Fettuccine. Ihre Breite dient dazu, reichhaltige Butter- oder Fleischsoßen aufzunehmen. Penne und Rigatoni sind innen hohl, damit kräftige Tomaten oder Sahnesoßen in die röhrenförmige Pasta eindringen können. Ravioli und Tortellini sind kleine Geschmackspäckchen, die zwischen Teigschichten verborgen liegen. Einer Legende nach soll Tortellini seine Form erhalten haben, nachdem ein Wirt in Bologna sich vom Bauchnabel der Venus inspirieren ließ. Nicht jeder Weizen eignet sich für die Pastaherstellung. Das Geheimnis liegt im Hartweizen. Dieser ursprünglich aus Anatolien und Mesopotamien stammende Weizen besitzt einen hohen Protein- und Glutengehalt und gedeiht hervorragend im trockenen, warmen Klima Italiens. Die berühmte italienische al dente Konsistenz verdankt sich genau diesen Eigenschaften. Die Begegnung von Pasta und Tomate ist wiederum eine eigene historische Geschichte. Die Tomate gelangte nach der Entdeckung Amerikas nach Europa, galt jedoch lange Zeit als giftig. Erst als sie in Neapel auf Pasta traf, entstand eine der bedeutendsten kulinarischen Kombinationen der Geschichte. Der größte Unterschied zwischen italienischer Pasta und den türkischen Teigspeisen liegt in der kulinarischen Philosophie. In der italienischen Küche steht die Pasta im Mittelpunkt, die Soße ergänzt sie lediglich. In der türkischen Küche hingegen dient der Teig häufig als Träger der Füllung, etwa Hackfleisch bei Mante oder Käse bei Börek. Doch beide Kulturen verbindet derselbe gemeinsame Nenner, Weizen, der Menschen zusammenbringt. Die sonntäglichen Pastatafeln Italiens und das gemeinschaftliche Ausrollen von Jufka in Anatolien sind letztlich unterschiedliche Ausdrucksformen derselben Kultur des Teilens. Wenn Brot die luftige, aufgegangene Form des Weizens ist, dann ist Pasta die verdichtete Form, die Charakter gewonnen hat. Die goldgelben Nudeln, die unter der italienischen Sonne trocknen, sind die widerstandsfähigste Gestalt des anatolischen Hartweizens. In einer Scheibe Brot oder einem Teller Pasta steckt nicht nur Kohlenhydrat, sondern auch eine Geschichte von Jahrtausenden, Migration, kulturellem Austausch und menschlicher Überlebenskunst. Meist verbinden wir Weizen mit Brot und Pasta, doch im Laufe der Geschichte hatte er eine Bedeutung, die weit über den Esstisch hinausging. Sein Stroh ernährte die Tiere, seine Kleie wurde zu Heilzwecken verwendet, bei Hochzeiten symbolisierte er Wohlstand und Fruchtbarkeit, in den Haushalten fand er Verwendung beim Stärken von Stoffen und sogar als Klebstoff bei der Buchbinderei. Deshalb war Weizen nicht nur ein Nahrungsmittel, sondern ein ganzes Lebenssystem. Möge der Segen des Weizens niemals von ihrem Tisch und die Freude am Teilen niemals aus ihrem Herzen verschwinden. Bis zur nächsten Station auf der Spur eines neuen Geschmacks. Auf Wiederhören.
Kulinarische Reise.
Sevilir mi? Değmeyecek biri için gurur yere serilir mi? Değmeyecek biri için gurur yere serilir mi? Bir ateşe attın beni. Derde gülünür mü? Bilseydin hiç sever miydi? Aşkın sonu bilinir mi? Bebeğimdin. Seni kimler değiştirdi? Yüreğinden attın beni. Seni kimler değiştirdi? Yüreğinden attın beni. Bir ateşe derde görünür mü? Bilseydim ki hiç sever miydi? Aşkın sonu gelir mi? Bilseydim ki hiç sever miydi? Aşkın sonu.
Thank you.
Abschluss das Wichtigste in Schlagzeilen. Staatspräsident Erdogan hat eine schriftliche Botschaft anlässlich des Besuchs von König Charles des Vereinigten Königreichs in der Cambridge Central Moschee und ihrem islamischen Kulturzentrum veröffentlicht, das als erste umweltfreundliche Moschee Europas bezeichnet wird. US-Präsident Trump erklärte, der Iran werde für den Tod US-amerikanischer Soldaten bezahlen, nachdem am Wochenende mehrere US-Soldaten im Krieg gegen den Iran getötet wurden. Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Ufo Gitschem moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Gepleyer, Türkiye'nin Ses Radyosu.
Türkiye'nin Ses Radyosu.